Hobby, Leidenschaft, Steckenpferd, Passion, all das reicht nicht aus, um deine Begeisterung für deine Sache zu beschreiben. Ein herzliches Hallo und Moin zum Podcast Wofür brennst du? Hast du dich nach dem Aufwachen auch schon mal gefragt, wofür stehe ich heute auf? Für was möchte ich mich in meinem Leben einsetzen? Für was schlägt mein Herz höher? Was ist mir wichtig und wofür brenne ich? Viel Spaß und gute Unterhaltung bei den persönlichen Stories der Interviewpartner wünscht Susanne Winter.
Herzlich willkommen heute zum Podcast Wofür brennst du? Ich habe den David Schone heute bei mir am Tisch sitzen. Und Leute, ich sag euch, vom Garagentüftler zum Jungunternehmer ist er mutiert, so will ich das einfach jetzt mal ausdrücken, weil wenn ihr wüsstet, was er alles zaubert, ich habe es hier schon auf dem Tisch vor mir stehen, es ist gigantisch. Aber ich sag jetzt erst einmal, David, hallo, schön, dass du meiner Einladung Folge geleistet hast.
Ja, hi, ich bin wirklich froh, hier sein zu dürfen an dem wundervollen Tag. Heute ist das Wetter ja endlich mal ein bisschen akzeptabler als die letzten Tage und Wochen. Und da steigt natürlich das Gemüt auch dementsprechend. Also ich bin auch heiß drauf loszulegen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Das ist schön, dass du sagst, ich bin heiß da drauf, weil dieser Podcast heißt ja, wofür brennst du? Und David, erzähl doch einfach mal bitte, wofür du brennst.
Ja, meine große Leidenschaft ist auf jeden Fall der Motorsport und auch die Elektromobilität. Gerade aus dem Zeitgeist heraus ist das natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das mir auch wirklich am Herzen liegt. Und ich selbst betreibe jetzt schon, seit ich 5 Jahre alt bin, Motocross. Immer so im hobbymäßigen Rahmen, muss ich sagen, nie wirklich leistungssportmäßig. Und da ist mir immer mal wieder untergekommen, dass man, gerade wenn man irgendwo im Wald unterwegs ist zum Beispiel, häufig an Passanten oder an Wanderer oder so gerät, die sich eben wirklich an der Lautstärke der Motorräder stören. Und ich selber bin viel in der Natur auch unterwegs, bin mit meinen Eltern früher viel auf Reisen gewesen, da dann auch dementsprechend in der Natur gewesen. Und ja, da ist es dann wirklich so, dass man selber auch gut nachvollziehen kann, dass sich die Leute daran stören und über sowas aufregen. Und ich habe jahrelang immer wieder den Markt abgescannt nach Alternativen, die es mir eben ermöglichen, meinen Motorsport auszuüben, ohne die Natur dabei in Mitleidenschaft zu ziehen und ohne Leute zu stören. Und ja, da ist natürlich jetzt die Elektromobilität der Heilsbringer schlechthin für mich sozusagen. Das heißt, als die ersten Fahrzeuge in dem Bereich auch für den Motorsport auf den Markt gekommen sind, habe ich mich da direkt draufgestürzt, mir das angeguckt und da dann leider aber immer noch feststellen müssen, dass das nicht so wirklich meinen Vorstellungen entspricht. Und ja, da habe ich dann eingehakt, habe dann versucht, mir was auszudenken, was genau diese Probleme, die ich mit den aktuellen Produkten hatte, ein bisschen angeht und tackelt. Und so ist dann im Prinzip ein eigenes Produkt entstanden, was ich seit 2018 ungefähr jetzt nach und nach immer weiter und weiter entwickle. Und ja, daraus ist dann in der Zwischenzeit mein Startup Envicotricity entstanden. Und das ist das, wo ich zurzeit und hoffentlich auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte absolut verbrenne und wo mein ganzes Herzblut reingeht. Und genau, das befasst sich eben dann mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, nicht nur für den Motorsport, sondern mittlerweile konzentriere ich mich darauf, die Fahrzeuge auch auf die Straße bringen zu können, dass man die Möglichkeit hat, auch diese effizienzoptimierten, leistungsoptimierten Fahrzeuge im Alltag so nutzen zu können. Und ja, das ist aktuell meine Mission.
Ich bin sprachlos. Ich weiß also ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist so toll. Jetzt muss ich wirklich mal fragen, und das darf ich vielleicht als ältere Dame fragen, wie jung bist du?
Ich bin jetzt 24 geworden im März. Und ja, also es ist wirklich so, dass ich vom Fachlichen her eigentlich schon immer so ein bisschen in dem Bereich unterwegs war. Meine Eltern fahren beide Motorrad, sind beide auch am Tüfteln, am Werkeln. Die Motorräder werden immer selber instand gesetzt, unsere Autos werden immer selber instand gesetzt. Von daher bin ich auf der handwerklichen Schiene ja im Prinzip schon immer so ein bisschen dabei gewesen. Habe das auch so gelernt, dass man im Prinzip alles, was so an technischen Problemen einem über den Weg läuft, dass das selber angegangen und gelöst wird. Und ja, mein Maschinenbaustudium, das ich jetzt seit 2016 angetreten habe, das hat mir natürlich dann auch die Möglichkeiten gegeben, mich dann auch auf fachlich angemessenem Niveau dann mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch im Bereich Konstruktion, Entwicklung immer mehr in die Tiefe zu gehen, immer weiter auch Sachen mir auszudenken, die ich ansonsten ja niemals hätte bewerkstelligen können. Und ja, so schmilzt im Prinzip Hobby, Leidenschaft und dann auch das Studium immer weiter zusammen. Und das kommt mir natürlich sehr zugute und lässt mich dann auch für das Studium noch zusätzlich brennen, als wenn ich jetzt einfach nur wüsste, okay, ich mache jetzt meinen Abschluss, meinen Bachelor und dann geht's irgendwo in den nächsten Job, wo man gar nicht sich wirklich mit identifizieren kann.
Ne? David, gut, dass du das so schon mir fast vorweggenommen hast, weil genau das ist es. Also über deine Leidenschaft, das ist familiär, dass du da schon so reingewachsen bist. Total klasse. Jetzt überlege ich, wenn du dann studierst, da bist du ja im Grunde ein Alleinläufer, so will ich das mal ausdrücken, weil letztendlich du weißt, wofür du das studierst, wie du das anwenden kannst und was du gerade selber schon gesagt hast, viele Menschen studieren und wissen dann nicht, ach ja, okay, mit meinem Studium gehe ich in einen Job, wo eventuell ich nicht für brenne, machen das einfach bis zum bitteren Ende will ich jetzt nicht sagen, aber bis zur Rente. Und du bist jetzt schon so aufgestellt, du hast noch nicht mal dein Studium im Grunde beendet, hast ein Start-up-Unternehmen schon und weißt genau, wo du hin willst. Wie gehen denn jetzt deine Mitmenschen damit um?
Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass von familiärer Seite natürlich immer viel Support da ist, in alle Richtungen, auch was mal kritische Stimmen angeht. Das ist ja auch total wichtig, dass man auch mal ein bisschen Backlash bekommt, ein bisschen auch dazu aufgefordert wird, sich mit den Problemen, die der eigene Weg eventuell mit sich bringt, auseinanderzusetzen. Kriegt man zum Beispiel das finanziell auf die Reihe? Hat man überhaupt auch über die Jahre und Jahrzehnte die Ausdauer, das immer weiter zu verfolgen? Und klar, da ist gerade das soziale Umfeld natürlich ein wichtiger Indikator, ob die Leute dahinter stehen, wie die auf einen reagieren, wie die einem Feedback geben. Und da muss ich sagen, ist das Feedback sehr, sehr positiv, was die Leute angeht, die einfach so auf offener Straße, sage ich jetzt mal, mit dem ganzen Thema in Berührung kommen und die ich dann auch darauf anspreche eventuell, was die überhaupt von dem Ganzen halten, so marktforschungsmäßig jetzt mal ganz salopp gesagt. Das ist natürlich deutlich unprofessioneller, als es jetzt gerade klingt, aber wenn man zum Beispiel mit dem aktuellen Prototypen, den ich jetzt in Entwicklung habe, mal irgendwo auf einem Feldweg unterwegs ist, einfach mal, um ein bisschen auszutesten und sieht die Leute, die sich normalerweise eigentlich daran stören würden, die genau die Leute wären, die jetzt mir mit erhobener Faust hinterherrennen würden. Und die sehen das, merken, das macht keinen Lärm mehr, es macht keinen Dreck, es stinkt nicht. Und wenn die dann wirklich positiv darauf reagieren und dann mit einem ins Gespräch kommen und selber plötzlich Interesse auch an dem Sport zeigen, dann ist das natürlich ein riesen Motivationsschub. Und ja, also ich muss sagen, dass der Umgang der Leute mit dem Thema und mit meiner Idee bis jetzt sehr, sehr positiv ist. Und es gibt natürlich immer auch Kritiker, die auf technischem Niveau dann wieder Sachen auszusetzen haben. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch an sowas wächst und sich sowas auch zum Antrieb nimmt, um vielleicht dann doch nochmal in eine andere Richtung zu denken. Und da sind natürlich positive wie negative Stimmen immer letzten Endes eine sehr konstruktive und hilfreiche Kritik.
Ich bin total begeistert, dass du in deinen jungen Jahren das schon so siehst, weil manch anderer würde sagen, die kritische Stimme, die erzählen das und das und deswegen gehen viele Menschen von ihrer Idee, von ihrem Traum weg und du sagst ganz einfach, ich höre mir das an, um tatsächlich noch drüber nachzudenken, um vielleicht was zu verwerten, um was rauszuziehen für dich. Warum sie das denken, finde ich ganz, ganz spannend und ganz toll. Du hast es gerade gesagt, wenn die Menschen dich sehen und sehen jetzt mit mal, hey, das macht keinen Lärm. Sind das ältere Menschen, die dich dann mehr ansprechen oder auch jüngere Menschen?
Da ist es hauptsächlich natürlich wieder so, wenn man irgendwo im Wald unterwegs ist, dann sind das meistens, auch wenn man zu Werktagen so unterwegs ist, häufig ältere Leute, Rentner, die gerade mit ihrem Hund unterwegs sind oder so. Da ist es auf jeden Fall so, dass ich mit denen sehr häufig ins Gespräch komme. Und auf der anderen Seite dann, wenn ich das Fahrzeug, was ich jetzt gerade entwickle, auf Motocross-Strecken teste, da ist es natürlich eher so die jüngere Zielgruppe, die gerade da ihr Hobby ausüben sozusagen. Und da ist das positive Feedback aber auf jeden Fall auch zu finden. Und ja, so ist es eigentlich relativ gut durchmischt. Ich denke mal, gerade über die sozialen Medien bekommt man vielleicht auch eher dann das Feedback aus der jüngeren oder gleichaltrigen Zielgruppe. Und dann im echten Leben zum Beispiel auch die Leute, die dann Zeitungsartikel eventuell mal lesen. Alles, was da an Feedback kommt, ist, denke ich, eher so vielleicht die etwas ältere Zielgruppe. Aber genau, von daher ist das Feedback sehr durchmischt von der Altersschicht her, aber sehr viel Positives dabei auf jeden Fall.
Du hast gerade erzählt an dem Gerät, an dem du jetzt gerade arbeitest. Erzähl doch da mal ein bisschen drüber. Wo bist du jetzt aktuell gerade dabei?
Ja, genau. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Motorsport, aus dem Motocross-Bereich, also Zweirad, Motorräder. Und aktuell bin ich damit beschäftigt, einen eigenen Elektromotor zu entwickeln für das Motorrad, das ich seit dem Jahr 2018 entwickle. Und bisher war es bei meinem allerersten Prototypen noch so, dass der Motor, der dafür eingesetzt wurde, der war einfach zugekauft. Und dann über die vergangenen Jahre habe ich das Fahrzeug dann immer intensiver getestet. Erstmal ganz vorsichtige Probefahrten auf ebenem Terrain, bis ich dann irgendwann im Jahr 2019 mal wirklich auf die Motocross-Strecke gegangen bin und den Motor und das gesamte Fahrzeugkonzept unter härtesten Bedingungen sozusagen getestet habe. Und da ist mir dann spätestens dann wirklich bewusst geworden, dass der Motor aktuell, den ich zugekauft habe, nicht die Anforderungen erfüllt, wie ich das gerne selber hätte. Einmal für den sportlichen Anspruch, aber auch einfach aus Effizienzgründen, weil der Motor ein relativ hohes Gewicht hat. Der Motor hat dann allerdings auch ein nicht ganz so ausgeklügeltes Kühlsystem. Der ist einfach nur luftgekühlt. Dadurch ist das Leistungspotenzial gerade im harten Sporteinsatz sehr, sehr eingeschränkt. Dazu kommt noch, dass bei meinem Motorradkonzept der Motor direkt hinten in der Radnabe des Hinterrades sitzt. Das hat den einen riesigen Vorteil, dass man zum Beispiel beim Freeriding, also einfach in der Natur, wenn man beispielsweise eine Flussquerung hat, dann ist es normalerweise immer so, dass das Hinterrad über einen Kettentrieb von der Mitte im Rahmen mit dem Motor dann die Kraft hinten ans Hinterrad geleitet wird. Und diese Kette muss immer optimal beschmiert sein, damit sie leicht läuft. Und diese Schmiermittel werden dann bei Flussquerung zum Beispiel abgewaschen. Das gerät dann ins Grundwasser, das Schmiermittel, und das ist ein Riesenumweltproblem. Ein zweites Problem bei dem Motor, der direkt der nicht im Hinterrad sitzt, sondern mit Kettentrieb nach hinten geht, ist der Lärm. Man denkt, eigentlich wäre es so, dass hauptsächlich der Motor Lärm macht. Das ist zu einem gewissen Grad auch so. Sobald dieser Motor aber wegfällt, hört man, was zum Beispiel der Kettentrieb eben auch nochmal für Lärmemissionen hat. Das ist ein sehr schrilles, teilweise klackerndes, schlagendes, unangenehmes Geräusch, und das fällt in der Natur auch sehr negativ auf. Und der Nabenmotor, den ich jetzt aktuell zugekauft habe, und auch der, den ich entwickle, das ist ja vom Konzept her letzten Endes erstmal dasselbe, der hat fast gar keine Lärmemissionen mehr. Man hat wirklich nur noch die Abrollgeräusche der Reifen und ein ganz bisschen Kommutierungsgeräusche nennt sich das. Also wenn die Spulen in dem Motor bestromt werden, das schwingt dann so ein bisschen und das macht auch eine gewisse Geräuschentwicklung, aber das ist halt wirklich sehr, sehr dezent. Und da ist es aber so, dass der Motor, der im Hinterrad sitzt, ist, nennt man ungedämpfte Masse. Das heißt, das ist ein Gewicht, das letzten Endes mit dem Hinterrad sich hin und her bewegt und den Fahrkomfort schmälert. Im Rennsport ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese ungefederte, ungedämpfte Masse gering zu halten. Und der Motor, den ich aktuell verbaut habe, der zugekaufte, ist für die Leistung, die er bringt, sehr, sehr schwer. Und das ist der zweite Punkt, den ich auf jeden Fall angehen musste. Aus meiner Erprobung heraus blieb mir da im Prinzip letzten Endes nichts anderes übrig, um das Ganze dann wirklich im sportlichen Sinne auch einzusetzen. Und ja, da ist der neue Motor jetzt, ich sage mal, zu 90% fertig entwickelt. Und ich fange mittlerweile schon an, die ersten Prototypenteile zu bauen und hoffe, dass jetzt im Laufe dieses Monats oder vielleicht des nächsten Monats auch von meinen Zulieferern alle Teile da sind, sodass der erste Prototyp des Motors dann zusammengebaut werden kann. Und parallel arbeite ich dann eben auch an einem neuen, überarbeiteten Chassis des ganzen Motorrades, wo dann der Motor auch drin getestet werden soll. Und ja, ich hoffe, dass es diesen Sommer dann endlich mit dem neuen Prototypen auch in die heiße Testphase gehen kann.
So, so schön. Du brennst so sehr. Also ich muss jetzt Dorina erst einmal auch nochmal eben zwischendurch mal begrüßen. Dorina schreibt hier ganz, ganz mit schon, und sie ist ja die Bloggerin Dorina Jansen, und Dorina hat dich eingeladen, David, und sie hat mir schon gesagt, du brennst ohne Ende, und das tust du. Und ich brenne jetzt natürlich auch, weil ich im Grunde gar keine Ahnung von so etwas habe, aber du das so fantastisch erklärst, dass ich das gedanklich auch wirklich mit durchgehen kann. Und für mich stellt sich jetzt tatsächlich nur die Frage, wenn du so für dein Start-up brennst, wie kombinierst du das alles mit deinem Studium? Hast du da auch nochmal Zeit für dich persönlich?
Da ist natürlich mein einer großer Vorteil, dass das, was ich im Rahmen meines Startups mache, auch meine Leidenschaft privat und im Hobbybereich ist. Das heißt, im Prinzip die Zeit, die ich für mein Startup aufwende, ist zum großen Teil auch Freizeit und ja, Genusszeit in Anführungsstrichen für mich selber. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt nötig, da im Hobbybereich noch viel mehr zusätzlich zu machen. Und was das Familiäre angeht, da bleibt natürlich in den Abendstunden und am Wochenende auch immer noch viel Zeit zum Glück für übrig. Was das Studium angeht, muss ich sagen, ich habe es vorhin ja einmal ganz kurz angerissen, ich bin jetzt seit 2016 dabei. Und da bin ich natürlich über die Regelstudienzeit mittlerweile ein bisschen drüber hinaus, was natürlich einerseits auch Corona zu Schulden kommt, weil da natürlich mit den Vorlesungen erstmal alles auch so ein bisschen ja seinen Gang finden musste. Dann hatte ich zu Anfang des Studiums relativ starke gesundheitliche Einschränkungen, wo ich immer mal wieder mit zu kämpfen hatte. Und ja, das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich insgesamt halt ein bisschen über die Regelstudienzeit raus bin und mir auch wirklich die Zeit, die ich für das Startup brauche, dann auch nehme, weil letzten Endes, ich weiß sowieso, ich muss hoffentlich niemals jemandem einen Lebenslauf vorlegen, wo dann drin steht, das sind die Milestones in meinem Leben und das habe ich alles in der optimal kürzesten Zeit geschafft, sondern ich mache das halt wirklich, um mich selber weiterzubringen, um meinen Erfahrungsschatz dahingehend zu erweitern. Darum belege ich auch halt zum Beispiel noch Kurse und Vorlesungen, die gar nicht unbedingt in den Credit Point Rahmen mit rein müssten, um auf meinen Soll zu kommen, sondern einfach, weil es mich persönlich weiterbringt, weil es mich persönlich interessiert. Und ja, ganz genau darum ist es halt so, ja, dass ich das Studium so nebenher laufen lasse, wie es für mich mit meinem Startup passt und nicht, um möglichst schnell da durchzukommen.
Okay, und jetzt brennt für mich wieder eine weitere Frage. Hört das jetzt irgendjemand, ich sag jetzt mal in Spanien, und sagt, wow, was ist denn das für ein cooler Typ? Den brauche ich für mein Unternehmen. Der ist ja mega gut aufgestellt. Und würdest du quasi dein Startup verlassen, wenn du jetzt ein mega cooles Angebot aus dem Ausland bekommst von auch einem super Unternehmen, wo die dir, ich sag jetzt mal, gutes Honorar geben, gutes Gehalt, würdest du dein Startup aufgeben?
Hui, das ist natürlich eine fiese Frage, weil es für mich auch, auf jeden Fall, natürlich, weil es für mich natürlich auch immer ein bisschen drauf ankommt, kann ich das, was ich liebe, weitermachen und kann ich eventuell auch meine Projekte so, wie es ist, weiter fördern und weiter verfolgen, meine ich. Wäre es dann also auch so, dass das möglich wäre? Vielleicht, aber es ist wirklich so, dass ich mittlerweile so viel Zeit, so viel Engagement da reingesteckt habe, dass ich mir eigentlich aktuell auf gar keinen Fall vorstellen könnte, das aufzugeben, noch in eine andere Richtung zu gehen, beziehungsweise mich da in Anführungsstrichen rauskaufen zu lassen, egal wie gut das Angebot ist, weil letzten Endes, in Anführungsstrichen, ist dieses Startup natürlich mein Baby, da bin ich jetzt seit 2018 dabei und da ist natürlich auch schon viel Entwicklung reingeflossen. Ich bin jetzt gerade dabei, auch erste Züge dieses Elektromotors, den ich entwickelt habe, beim Patentanwalt vorzustellen, das eventuell dann auf Dauer patentieren zu lassen. Und wenn man so weit geht, ist es irgendwann auch gar nicht mehr denkbar, sich davon abbringen zu lassen. Und ja, letzten Endes, es wäre halt natürlich so, wenn da jetzt jemand kommen würde, der sagt, dass er das Ganze unterstützen möchte und sich in Anführungsstrichen als Investor einkaufen würde. Das wäre natürlich eine ganz andere Sache. Da wäre ich auf jeden Fall Feuer und Flamme für, gerade wenn das Leute sind, die selber vielleicht auch in dem Bereich unterwegs sind. Das bringt mich weiter, das bringt generell natürlich auch ja die Mobilität an sich weiter, weil ich denke, dass gerade diese kleinen Startups, die Möglichkeit haben, einfach dadurch, dass sie nicht in irgendwelchen festgefahrenen Strukturen sind, ganz agil und schnell neue Sachen zu entwickeln, wenn sowas stärker gefördert wird und wenn sowas auch dann die Möglichkeit hat, ja, den Elektromobilitätsmarkt so ein bisschen für sich einzunehmen, dann wird ganz, ganz viel passieren. Und ich bin der Meinung, dass ich ganz, ganz viel auch durch diese Startups ändern wird und auch muss. Weil, ja, ich will natürlich jetzt niemanden angreifen, aber ich finde, dass die Konzepte, die aktuell so am Markt zu sehen sind, teilweise auch wirklich dadurch problematisch sind. Das ist auch so mit einer der Hauptgründe, warum ich mich auf Motorräder und ganz leichte Fahrzeuge insgesamt konzentriere. Das batterieelektrische Konzept, also Elektromotor von der Batterie angetrieben anstatt von der Brennstoffzelle oder so, ist ja sozusagen das Hauptkonzept, was aktuell verfolgt wird. Und das größte Problem daran ist natürlich, dass da eine große Menge an seltenen Erden, Ressourcen verwendet werden müssen, die halt wirklich schwer zu beschaffen sind, auch umwelttechnisch unter häufig nicht guten Bedingungen geschöpft werden. Und wenn man jetzt Fahrzeuge baut, die halt für einen ganz normalen Pendelbetrieb von 50 Kilometer am Tag mit einer Person 2-3 Tonnen wiegen und riesige 80 bis 100 Kilowattstunden Batterien mit sich rumschleppen, dann ist das meiner Meinung nach, obwohl es Elektromobilität ist, nicht der wirklich umweltverträglichste Weg. Ich finde, dass gerade in dem Bereich, wo es um die Individualmobilität geht, auch um Pendlerverkehr, dass es da ganz wichtig ist, dass man anfängt, alternative Ideen sich zu überlegen, dass man in Richtung leichter und effizienter Fahrzeugkonzepte geht. Und ja, das ist auch mit eine der Haupttriebkräfte sozusagen, die mich so ein bisschen anfeuert, dass man ja ein bisschen den ganz großen etablierten Playern was entgegenstellen kann, was auch funktioniert und was vom Umweltgedanken her eigentlich besser, innovativer, effizienter ist.
Corinna, du hattest gerade eine Frage. Die darfst du jetzt noch mal eben stellen.
Alles klar. Ja, ich hätte einfach nur eine Frage. Und zwar erstmal, ich finde es großartig, was du wirklich für eine, ich sag mal, unbegrenzte Ideenflut so dafür hast halt, ne? Und was mich einfach mal interessiert, du sagtest zum Beispiel, dass du gerade ein Praxissemester machst. Und auf der einen Seite sagst du, du hast dein Studium jetzt beispielsweise halt ja ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ganz ehrlich, ich finde diese Praxis, finde ich, einfach wesentlich wichtiger. Na, das ist einfach total entscheidend halt dafür, weil im Endeffekt, was bringt dir das, wenn du dein Studium so wupp durchziehst, hast aber halt gar keine Erfahrung, und diese Erfahrung, die du jetzt gerade durch hier Invicotricity halt sammelst, ne, die nimmt dir keiner mehr. Und genau, das war die erste Frage mit dem Praxissemester, und das zweite wäre halt Exist. Ich meine, du reichst auch gerade einen Exist-Antrag ein, oder?
Genau, also mit dem Exist-Antrag ist es so, ich arbeite darauf hin. Der Antrag ist aktuell noch nicht gestellt, aber Exist ist auf jeden Fall gerade für junge Gründer im technischen Bereich eine super attraktive und interessante Möglichkeit, an ein unkompliziertes, schnelles Funding zu kommen. Das ist im Prinzip über eine Laufzeit von 12 Monaten, hat man dann zum einen eine Sachmittelförderung, man hat auch ein Festgehalt, was sozusagen monatlich reinkommt und einen dann wirklich erstmal im Überleben sozusagen sichert, was auch von der Höhe her dafür ausreicht, dass man mit Sachen experimentieren kann, dass man sein eigenes Business noch weiterentwickeln kann. Und aktuell ist es so, dass ich mein Studium auf jeden Fall erst wirklich komplett abschließen will, dass ich den Kopf wirklich frei habe, weil das ist natürlich eine Sache, die ist für Exist, denke ich mal, auch wichtig für die Förderer, dass sie wissen, dass man sich zu 100% auch wirklich Vollzeit da reinhängen kann. Und dann hätte ich eben die Möglichkeit, entweder ein Urlaubssemester zu nehmen oder beziehungsweise ein Urlaubsjahr zu nehmen, in dem ich mich dann während der Exist-Laufzeit nur auf das Startup fokussiere. Dann wüsste ich aber, irgendwann kommt nochmal wieder dieser Einschnitt, wo ich einmal ins Studium zurück muss, letzten Endes nur noch, um meine Bachelorarbeit fertig zu schreiben, weil es ist letzten Endes nur noch ein Semester, was jetzt wirklich de facto vor mir liegt, nachdem ich mein Praxissemester abgeschlossen habe. Und das lohnt sich für mich nicht so ganz, dann nochmal einmal wieder zurück ins Studium zu gehen. Darum möchte ich jetzt das Studium erstmal wirklich komplett abschließen können und dann mit hoffentlich der Exist-Förderung dann auch wirklich Vollzeit mit allem, was geht, in das Startup zu starten.
Super schön, super schön. Also genau diese Frage hätte ich jetzt auch noch auf meinem Plan gehabt. Damit bin ich mit meinen Fragen durch, David. Gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt in diesem Podcast nicht besprochen haben, wo du sagst, das würde ich aber gerne nochmal erzählen?
Ich kann natürlich ganz gerne nochmal auf ein paar technische Features eingehen, die das neue Motorrad, die N-Trix, ich glaube, ich habe den Namen bis jetzt noch nicht genannt. Der Name ist aktuell noch vorläufig, weil ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, was da rechtlich eventuell noch abgesichert werden muss. Aber ich nenne das Fahrzeug aktuell N-Trix. Das ist auch so ein bisschen die Benennungssystematik, die sich durch das ganze Startup nachher durchziehen soll mit den verschiedenen Fahrzeugkonzepten. Es ist einmal, das Startup nennt sich ja Invicotricity, setzt sich zusammen aus Environment, Ecology und Electricity. Das sind so die Kernpunkte, die ich da versuche in meinem Startup zu vereinen. Und so lässt sich der Name dann vielleicht auch ein bisschen besser herleiten, der natürlich an sich erstmal ja ein bisschen ein Namensmonstrum ist sozusagen. Und dann sind die einzelnen Fahrzeugprodukte und generell Produkte, die dann da aufgeführt werden, sind einmal die N-Trix, das ist das Enduro-Motorrad. Auf Dauer soll dann noch die N-Tree dazukommen, das ist ein geschlossenes Reverse-Trike, also ein Dreirad mit vollkommen eingekapselter Kabinenhaube sozusagen, dass man da auch vor Wind und Wetter für den Alltagsverkehr geschützt ist. Und auf lange Sicht hoffe ich dann noch auch so ein ganz bisschen in den Bereich privater Energieerzeugung gehen zu können. Das heißt, ich habe aktuell eine relativ einfache Windturbine in Entwicklung, die sich im Prinzip jeder, der nachher ein Elektrofahrzeug selber besitzt, sich in den Garten stellen kann und selber dann auch seine grüne Energie sozusagen erzeugen kann. Weil es natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wo kommt der Strom überhaupt her, den ich gerade in mein Fahrzeug reinlade. Wenn es Kohlestrom ist, sieht die Umweltbilanz natürlich deutlich vernichtender aus, als wenn ich selber grünen Strom erzeugt habe oder eventuell über meinen Energievertrag dann auch grünen Strom beziehe. Und so möchte ich halt auch in der Lage sein, gerade weil Individualmobilität vor allem ja auch auf dem Land wichtig ist, wo die Leute eben auch wirklich den Platz haben, sich rein theoretisch vielleicht ein kleines Windrad oder sowas oder irgendeine Art von regenerativen Energiegenerator in den Garten zu stellen, dass die dann auch wirklich die Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, mein Fahrzeug ist mit eigener Energie geladen. Und ja, das macht natürlich das Image der Elektromobilität auch nochmal eine ganze Ecke besser. Und ja, was dann im Prinzip nochmal dazu kommt, ist, dass ich für alle Fahrzeugmodelle, die ich irgendwann plane, auf den Markt zu bringen, beziehungsweise an denen ich gerade überhaupt entwickle, versuche, das gleiche Akkukonzept einzubringen und zu etablieren. Dass man also sehr einfache, leichte, handliche Akkumodule hat, die man dann beliebig in Parallel- und Reihenschaltung stacken kann, um beliebige Spannungen und Kapazitäten sozusagen zu erhalten, sodass letzten Endes die Entrix zum Beispiel, an der können im Rahmen mittlerweile genau 3 dieser Module montiert werden, was ungefähr für eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometer im Stadtverkehr ausreichen sollte. Dann kommt irgendwann hoffentlich nochmal, das ist aktuell fest in Planung zumindest, eine Art Adventure-Kit, die dann das Fahrzeug sozusagen dazu befähigt, mit zusätzlichen Akkumodulen und einer kleinen Verkleidung und so, dann halt auch wirklich für als Reisemotorrad für längere Strecken und dann für dementsprechend auch Reichweiten vielleicht über 250 Kilometer zu taugen, was natürlich für ein Elektromotorrad dann schon wieder eine respektable Reichweite ist, gerade für ein Motorrad in der Gewichtsklasse, weil ich bewege mich aktuell in der Basisversion um die 120 Kilo. In der Adventure-Version wird es natürlich ein bisschen mehr durch die zusätzlichen Akkumodule. Und genau diese Module sollen dann aber auch zum Beispiel in dem deutlich größeren und natürlich auch dadurch etwas schwereren Entry, in dem Reverse Trike, zum Einsatz kommen, sodass man da halt auch wirklich die Möglichkeit hat, einfach durch das Parallelschalten von Akkumodulen genau zu bestimmen, wie weit möchte ich mit meinem Fahrzeug überhaupt kommen. Weil was bringt es mir, den großen, schweren Akku mitzuschleppen, wenn ich trotzdem weiß, ich fahre nur 50, 20, 10 Kilometer weit, dann reicht es natürlich, nur ein Modul einzubauen. Eventuell bei einem Modul muss man natürlich noch auf die Stromentnahme, die möglich ist, ein bisschen gucken. Aber brauche ich dann vielleicht überhaupt die Höchstgeschwindigkeit, die volle Leistung auf einem Trip zum Einkaufen? Wahrscheinlich nicht. Darum reicht es dann auf jeden Fall, nur ein Modul zu montieren. Dann wiegt das Fahrzeug plötzlich nicht mehr 100 bis 120 Kilo, sondern nur noch 80 Kilo und ist damit natürlich auch nochmal effizienter, handlicher, umweltfreundlicher zu betreiben. Und das versuche ich halt, wie gesagt, durch alle Fahrzeugkonzepte so ein bisschen durchziehen zu können. Und ja, das finde ich, wäre nochmal interessant, zu dem Gesamtkonzept zu erwähnen. Und ja, das fiel mir da noch aktuell zu ein.
Ja, genau, super, oder? Also wir sitzen hier am Tisch, Leute, das hätten wir eigentlich filmen müssen, weil es ist wirklich spannend, dir zuzuhören. Ich habe Steve Jobs aufgeschrieben, weil ich einfach finde, du bist der nächste Steve Jobs. Ja, du brennst so für dein Thema, du weißt genau, wo du hin willst und das mit 24 Jahren, da dürfte sich so manch einer echt eine Scheibe von dir abschneiden und so fokussiert und konzentriert auf das Ganze. Also enorm. Ich kann jetzt nur sagen, herzlichen Dank, dass du jetzt der Einladung gefolgt bist. Und Dorina, nochmal herzlichen Dank, dass du mir diesen jungen Mann hier an den Tisch gesetzt hast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und David, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, auch nochmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Erstmal natürlich für die Plattform, die ich hier geboten bekomme, einfach mal ein bisschen über meine Ideen reden zu können. Das ist eine absolut großartige Chance natürlich für mich. Da also auch nochmal ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch für das positive Feedback, das ich dann hier nochmal erfahren habe. Das motiviert einen, befeuert einen nochmal weiter. Und ja, absolut genial. Ich freue mich sehr, sehr hier gewesen zu sein. Und ja, auf Wiedersehen.
So Leute, abonniert diesen Podcast. Ihr seht, es kommen wirklich tolle Leute von A bis Z in den Podcast Wofür brennst du? Und es ist immer wieder schön, auch diese Menschen kennenzulernen. Ich werde das gleich täglich machen. Also Volker, der die Aufnahmen hier macht, der lacht schon, weil er weiß, dass ich auch dafür brenne, die Podcasts zu machen. Also herzlichen Dank. Abonnieren bitte nicht vergessen. Bitte, bitte bleibt gesund und freut euch auf den nächsten Podcast. Bis dann. Alles Liebe. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
Abonniere Tschüss. Susannes Podcast, um regelmäßig über neue Folgen informiert zu sein. Hast du eine Frage? Dann schicke deine Frage an info@susannewinter.one. Wofür brennst du? Du möchtest deine Geschichte erzählen? Kein Problem. Kontaktiere Susanne unter info@susannewinter.one oder 0171 467 1917.